Reisen.
Mit Heike Sikoni, hallo, ja, und da sind wir heute in den Niederlanden unterwegs, bei unseren Nachbarn. Da werden wir vor allem in Utrecht und in Amsterdam unterwegs sein, aber wir machen dann auch einen kleinen Ausflug zu den Tulpen vom Kolkenhof, wo in der nächsten Woche die Saison beginnt. Schön, dass Sie mitreisen. In Domradio Reisen sind wir heute unterwegs in der drittgrößten Stadt der Niederlande, in Utrecht. Das ist eine Stadt mit einem ziemlich konzentrierten alten Stadtkern und da finden sich dicht gedrängt rund 30 mittelalterliche Kirchen. Allerdings werden viele dieser Kirchen gar nicht mehr als Gotteshaus genutzt. Man hat Hotels, Bars, Museen oder auch Wohnhäuser draus gemacht. Einige davon werden wir heute besuchen in Domradio Reisen. Vorher stellt sich aber erstmal die Frage, warum hat Utrecht eigentlich so viele Kirchen? Und die Antwort gibt uns jetzt Gästeführer Edwin Vandenberg.
Utrecht war die größte Stadt, also fast jedermann war religiös. Da braucht man schon Kirchen. Utrecht war auch die Hauptsitz der Kirche. Das hieß, dass die Bischöfe von Utrecht sehr, sehr mächtig waren. Also einerseits eine relativ große Bevölkerung in einem Teil des Mittelalters, andererseits die Bischöfe, die sehr viel Macht hatten und das zog auch andere Kirchen an. Das ist dann schon der Basis.
Dabei sind viele dieser 30 Innenstadtkirchen auf den ersten Blick gar nicht als solche zu erkennen. Das hat mit der Geschichte der Stadt zu tun. Die Calvinisten hatten hier für 200 Jahre das Sagen und die waren gegen den Bau der Gotteshäuser anderer Konfessionen. Die mussten sich also was einfallen lassen und haben Kirchen da untergebracht, wo man sie zuerst gar nicht vermutet.
Es gab Gewissensfreiheit, keine Gottesdienstverfolgung, aber es gab keine Freiheit von Gottesdienstübung, nur den Calvinisten war es erlaubt. Jedoch hat es immer noch andere Gruppen gegeben, nicht calvinistische Protestanten wie Lutheranen oder Täufer und auch noch viele Katholiken. Die wurden nicht verfolgt, die wollten doch ihre Dienste halten. Und dann ist so das Phänomen aufgekommen, dass reiche Leute aus diesen Gemeinschaften eigentlich ihr Haus zur Verfügung gestellt haben oder ihr Lagerhaus. Von außen sah das dann aus wie ein Haus oder Lagerhaus und so weiter. Von innen ist ein einheitlicher Raum gemacht worden, die auch ganz reich verziert sein kann, wenn es um katholische Kirchen handelt.
Heute sieht das ganz anders aus. Einige Kirchen wurden abgerissen, andere kommen aber auch einem anderen Zweck zu. In den Niederlanden ist man da ganz pragmatisch und macht einfach ein Hotel oder eine Kneipe aus den Kirchen. Große Diskussionen darüber in der Bevölkerung sind da eher selten. Auch, weil es keine große Alternative zum Umbau gibt.
Es wird komplett abgebrochen oder es wird zu Wohnungen transformiert. Zum Beispiel, ja, dann, ich denke, dass die meisten Leute dann jetzt auf jeden Fall bevorzugen, dass das eine gute Lösung ist, dass es noch da ist. Vielleicht, dass einige noch immer da Probleme mit haben, aber ich denke, dass für die meisten Leute das jetzt okay ist.
Utrecht, die Stadt, wo eine Kirche auch mal eine Kneipe oder ein Museum sein kann. Und dort sind wir heute in Domradio Reisen unter anderem unterwegs. Ja, und gleich geht's ja bei uns weiter mit unserer Reise, mit unserer Domradioreise nach Utrecht. Da steht übrigens auch die höchste Kirche der Niederländer. Der Dom, 112 Meter ist er hoch. Und wer die Aussicht da oben genießen will, der muss erstmal 465 Treppen hochsteigen. Und dann kann man auf all die anderen Kirchen gucken, die heute manchmal gar keine mehr sind. Gleich unser Thema in Domradioreisen. In der Domradio Reisen, da sind wir ja heute zuerst mal unterwegs in Utrecht. Das ist eine Stadt in den Niederlanden mit einer großen kirchlichen Vergangenheit. Die Gegenwart, die sieht ein bisschen anders aus. Nur ein Bruchteil der 30 teils mittelalterlichen Kirchen in der Stadt, die werden noch als solche genutzt. Renato Schlegelmilch, der war für uns in der Stadt unterwegs. Hallo Renato.
Ganz genau, grüß dich Heike.
Ja, wie nimmt man denn diese Kirchen in der Stadt wahr? Sieht man die noch oder läuft man dran vorbei?
Das kommt ganz drauf an, wo du dich befindest und von welchen Kirchen du sprichst. Also es ist halt eine Stadt, die sehr viele enge Gassen hat. Das heißt, dass du selbst diese großen Kirchen, es gibt St. Willibrord, die vom Innenraum so ein bisschen fast wie der Kölner Dom aussieht, eine riesige Kirche, die siehst du gar nicht, weil die so versteckt ist in den Häuserzeilen und weil dann über die Jahrhunderte dann auch noch Häuser davor, daneben, dahinter gebaut werden, dass man so ein bisschen eigentlich danach suchen muss. Dann kommt es noch dazu, dass Utrecht ja eine sehr zwiespältige kirchliche Geschichte hat, nachdem das ein wichtiges das katholische Zentrum im Mittelalter gewesen ist, gab es eine lange Zeit der Calvinisten, ungefähr 200 Jahre, die ja quasi, könnte man sagen, extrem konservative Protestanten sind, die außer ihrer Konfession im Prinzip nichts anderes haben wollten. Heißt, andere Konfessionen, Religionen durften zwar beten und Gotteshäuser haben, aber die durften nicht offiziell offiziell sichtbar sein. Das heißt, die haben dann alte Brauereien, Lagerhäuser, sowas haben die dann zu sogenannten versteckten Kirchen gemacht, die man heute nicht auf den ersten Blick sieht, aber wenn man dann reinkommt in so eine alte Lagerhalle, dann sieht man die Gewölbe, dann sieht man die Orgeln und alles. Also man muss, auf den zweiten Blick merkt man es bei vielen erst.
Und hast du dir denn auch Kirchen angeguckt, die nicht mehr gebraucht werden, die umgenutzt worden sind?
Das sind die meisten tatsächlich. Also die genutzt werden, ist ein Bruchteil. Katholiken zum Beispiel in der Stadt sind 5% noch von dem, was es mal gewesen ist. Das sind Café Olivier, hören wir nachher zum Beispiel gleich noch. Das ist ein Szenetreff, das ist eine Kneipe, das ist eine Bar, die freitagabends immer total überfüllt ist, die aber früher eine alte Kirche gewesen ist. Das heißt, wenn du da an der Bar sitzt, hängt über dir die große alte Orgel von früher. Oder es gibt eine Kirche, die heute Hollands ältestes und größtes Spieluhrenmuseum ist. Da hat das Bistum gesagt, wir können uns nicht mehr leisten, die zu betreiben. Packt da euer Museum rein, aber unter der Bedingung, dass ihr die Bausubstanz erhaltet und das alles würdig bedient. Wenn man in andere Städte guckt, da ist es noch ein bisschen extremer. Es gibt in Amsterdam gibt es einen Nachtclub, das Paradiso, der in der ehemaligen Kirche ist. Und es gibt sogar, habe ich mir sagen lassen, habe ich nicht selber gesehen, aber es war sogar eine Kirche, die eine Zeit lang mal als Parkhaus genutzt worden ist.
Das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen, wenn man in Utrecht das, was du gesehen hast, hat man denn da die Gratwanderung hingekriegt von Umnutzung? Es ist ja auch notwendig, man muss so ein Gebäude ja unterhalten und wirklich auch dem Ort so ein bisschen gerecht werden.
Also wenn du die Leute in der Stadt fragst, werden die definitiv sagen ja, weil viele von denen eben, ich habe es angesagt, die Christen sind in der Minderheit und die Holländer sind ja generell relativ pragmatisch. Die sagen halt, wenn so ein Gebäude leer steht, bevor wir es abreißen, selbst wenn es eine katholische Kirche, eine geweihte Kirche mit Taufsteinen, mit Altar und allem ist, was soll man machen? Bevor wir es abreißen, müssen wir was anderes draus machen. Es gibt zum Beispiel die Geschichte der ehemaligen Martinskirche in Utrecht, die besuchen wir nachher auch noch, die in den 60ern, 70ern konnte sich das Bistum da den Unterhalt nicht mehr leisten und dann ist ein bekannter holländischer Architekt gekommen, Dolf de Maeyes heißt der, hat für wenig Geld, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, dieses Gebäude sich gekauft und gesagt, ich mache da jetzt ein Mietshaus draus. Und es gibt ja tatsächlich Kirchen, die Wohnhäuser sind, aber es heißt jetzt nicht einfach, in dem Kirchenflügel ist die Küche und auf der anderen Seite ist das Badezimmer. In diesem Kirchenraum wurde alles rausgenommen, es wurden Etagen eingezogen, Dreie, es wurden Zwischenwände eingezogen, Aufzüge, Treppenhäuser und führt dann halt dazu, dass in dieser ehemaligen Kirche heute 36 Apartments drin sind.
Werden wir eben gleich noch genauer uns anhören, wie es da aussieht. Eine Frage habe ich noch. Du hast eben schon die Gassen, die engen Gassen, das Verwinkelte von Utrecht erwähnt, mal abgesehen von den Kirchen. Es wird ja oft auch Klein-Amsterdam genannt, Utrecht. Stimmt das zu Recht?
Also vorher hat man mir gesagt, es ist tatsächlich ein bisschen wie Amsterdam, aber eben nicht so überlaufen. Da ist tatsächlich was dran. Also gerade wenn man in der Innenstadt ist, Utrecht ist ja eigentlich eine große Stadt, eine der größten der Niederlande, aber das Stadtzentrum, das ist halt eben mittelalterlich. Es hat sehr viele verwinkelte Gassen. Es gibt nicht ganz so viele Kanäle. Es gibt 3 große Kanäle, die sich durch die Innenstadt ziehen. Aber es hat eigentlich wirklich schon so diesen Charme, dieses Flair von so einer richtigen holländischen Stadt, wie man sich das vorstellt. Wenn man allerdings aber aus der Innenstadt ein bisschen rauskommt, zum Beispiel um den Bahnhof rum, dann sieht man dann halt eben die Hochhäuser, dann sieht man die großen Autostraßen, die Baustellen. Aber solange man in der Innenstadt ist, es hat schon so ein bisschen was Verzaubertes da.
Und da bleiben wir natürlich in der Innenstadt von Utrecht jetzt erstmal mit Renato Schlegelmilch, der uns gleich mitnimmt in das Wohnhaus, das ehemals eine Kirche war. Dankeschön, bis hier erstmal.
Gerne.
Es ist eine Stadt, die von Kirchen geprägt ist, die mittelalterliche Stadt Utrecht in den Niederlanden. Früher war die Stadt mal ein großes katholisches Zentrum, sogar ein Papst kommt aus der Stadt, Adrian von Utrecht, im 16. Jahrhundert war er Papst. Ja, mit der Religiosität sieht das heute aber anders aus, nur ein Bruchteil der Menschen in der Stadt sind noch gläubig. Stellt sich die Frage, wenn keiner in die Kirche geht, dann braucht man sie nicht mehr. Was macht man mit diesen ganzen früheren Kirchen? Ja, ungefähr 30 Kirchen sind alleine in der historischen Innenstadt. Da hat man sich ganz unterschiedliche Lösungen einfallen lassen. In alten Kirchen, da gibt es heute Bars, Cafés, Hotels und sogar Mietshäuser. Renato Schlegelmilch besucht für uns die ehemalige Martinskirche, in der sich heute 36 Wohnungen befinden.
Von außen könnte man es fast für eine ganz normale Kirche halten, wären da nicht die Klingelschilder und die Briefkästen am Hauptportal. Die Kirche St. Martinus in Utrecht stammt aus dem späten 19. Jahrhundert. Heute befinden sich 36 kleinere und größere Wohnungen, da wo früher Altar, Beichtstuhl oder Taufbecken waren. Bori Goldschmidt wohnt seit 1989 in der Kirche und ist damit eine der Erstbewohner.
Die meisten Wohnungen sind eher rechteckig geschnitten. Ich habe eine der wenigen, denen man die kirchliche Vergangenheit auch ansieht.
Das liegt daran, dass sie in einem der Gewölbebogen lebt. Die 78 Quadratmeter Wohnung gehört eher zu den kleineren in der ehemaligen Kirche. Das runde Wohnzimmer ist Teil eines der Kirchtürme. Im Bad und im Schlafzimmer sind die Gewölbe und Rundbögen der Kirche zu sehen. Die Idee für diese ungewöhnliche Umgestaltung kommt vom holländischen Star-Architekten Dolf de Maar. In den 70ern, als viele Kirchen in den Niederlanden komplett leer standen und abgerissen wurden, hat er das Gebäude für kleines Geld der Gemeinde abgekauft. Die Kirche wurde profaniert, Altar und Bänke entfernt und stattdessen wurden 3 Etagen eingezogen, sowie Wände und Aufzüge. So wurden 36 Wohnungen daraus gemacht. Die Vergangenheit als Kirche merkt man innen eher zufällig. So ist die Küche von Bori Goldschmidt mit alten Bodenplatten der Kirche ausgelegt. Im Treppenhaus sind auch noch Teile des alten Deckengemäldes zu sehen. Die Martinskirche in Utrecht war 1989 die erste Kirche Hollands, die auf diese Art umgestaltet wurde. In den Niederlanden ist das heute kein Einzelfall mehr. In Amsterdam gibt es mit dem Paradiso auch einen Nachtclub, der früher eine Kirche war. Widerstände von der Bevölkerung gibt es nur wenige. Auch die Anwohner der ehemaligen Martinskirche bekommen davon wenig mit.
Es gibt ein paar Leute, die Probleme damit haben, dass wir hier wohnen. Ansonsten wäre die Kirche aber abgerissen worden. So ist es also besser.
Früher Kirche, heute Wohnhaus. Renato Schlegelmilch war zu Besuch in der Martinskirche in Utrecht. Eigentlich sind wir heute in Domradio-Reisen ja vor allem unterwegs in Utrecht, aber ohne einen Abstecher aufs Wasser. Da kommt man bei einer Reise in die Niederlande wirklich nicht aus. Die Auswahl ist groß. Nordsee, Eiselmeer, Osterschelde, unzählige Kanäle auf dem Land und in der Stadt. Wir wählen jetzt die Stadt. Wir gehen mitten in Amsterdam an Bord auf ein schwimmendes Hotel im Hafen von Amsterdam. Renato Schlegelmilch nimmt uns mit auf die schwankenden Planken des Hotelboots Swan.
Es ist kalt, es ist windig und es ist ganz schön neblig über dem Hafen von Amsterdam. Und das weiß ich, obwohl ich gerade eben erst aus meinem Hotelbett aufgestanden bin. Denn ich habe mich für ein paar Tage einquartiert auf dem Hotelboot Swan, direkt hier am Osterdock in Amsterdam. Hotelboot kann man sich dabei jetzt nicht vorstellen wie ein großes Kreuzfahrtschiff, sondern es ist wirklich ein kleines, umfunktioniertes Ausflugsboot, 6 normale Kabinen und eine sogenannte Mini-Suite. Da gehen wir gleich mal hin. Und es ist alles doch tatsächlich ein bisschen abenteuerlich. Die Gangway, gehe ich mal gerade drauf, das ist im Prinzip eine hingestellte Holzpalette. Jetzt muss ich mich an der Seite des Schiffes hier entlang hangeln, denn ich habe keine der 6 normalen Kabinen, sondern ich habe die eben besagte Mini-Suite gebucht. Das heißt, dass ich im Prinzip im Bug des Schiffes untergebracht bin. Jetzt gehe ich da nach vorne, gucke, dass ich meinen Schlüssel raushole, der passenderweise an einem kleinen Pappbällchen hängt, dass er nämlich nicht verloren geht, wenn er über Bord geht. Jetzt habe ich hier meine Tür. Die Holztür geht ein bisschen schwer auf. Und ich bin nicht in einem Zimmer, sondern ich stehe vor einem Loch, denn ich muss jetzt rückwärts die Treppe runterklettern, um in den Bug des Schiffes zu gelangen, wo meine sogenannte Mini-Suite drin ist. Erstmal Tür wieder zu, abschließen. Irgendwo ist hier auch noch was, wo man das Licht anmachen kann. Hier ist es. Und jetzt kletter ich erstmal hier diese Treppe, oder besser gesagt diese Leiter rückwärts runter. Der Kapitän hat mir empfohlen, das rückwärts zu machen, weil es wirklich, Treppe kann man das überhaupt nicht nennen. Es geht quasi 2 Meter senkrecht in den Bug hinein. Ja, und jetzt bin ich in etwas, was ich hier überhaupt nicht erwartet hätte, weil es erinnert von der Einrichtung fast so ein bisschen wie an gewisse Etablissements hier in Amsterdam. Denn der ganze Innenraum des Bugs, ich nehme an, das sind jetzt nicht mehr als 4 Quadratmeter, sind mit roten Tapeten tapeziert. An der Wand hängt ein Bild von Vincent van Gogh, der auch aus Amsterdam kommt, das eine nackte Dame zeigt. Das Ganze in einem goldenen Rahmen, überall sind goldene Spiegel verteilt. Und überall in alle Richtungen strahlen kleine goldene Lämpchen. Luxus und sowas hat man hier natürlich nicht. Kein Internet, kein Fernsehen, kein Radio. Dafür gibt es zum Glück ein paar Steckdosen. Und was mich ein bisschen überrascht hat, auch ein voll ausgestattetes Badezimmer gibt es hier. Was aber im Prinzip eher einem etwas größeren Wandschrank entspricht, obwohl es ist noch nicht mal groß, es ist im Prinzip ein Wandschrank, der von innen gefliest und mit Toilette, Waschbecken und Dusche ausgestattet wurde.
Jetzt haben wir keine richtigen Fenster, sondern kleine Bullaugen, die sich auch interessanterweise öffnen und schließen lassen, indem man das Ganze festschraubt. Man hat jetzt hier so riesige Muttern dran, die man an beiden Seiten reindrehen muss, damit sich dieses Bullauge öffnen und schließen lässt. Aber man hat sogar erstaunlicherweise mehrere Heizungen hier drin. Das Ganze untergebracht auf 3, 3,5, 4 Quadratmetern mitten im Hafen von Amsterdam.
Ja, die etwas abenteuerliche Art zu übernachten auf dem Hotelboot in Amsterdam. Renato Schlegelmilch hat sich in der Minisuite mit den roten Tapeten auf dem Hotelboot des Swan für uns mal ganz laut zurechtgefunden. Sie wirkt so ein bisschen wie der Kölner Dom, nur viel bunter und mit Mustern verziert. St. Willibrord in Utrecht ist ein Meisterwerk der Neugotik, das heute kaum noch jemand zu Gesicht bekommt. Die Kirche in einer Seitenstraße nahe des alten Rathauses wird nämlich heute nicht mehr regelmäßig genutzt. Meistens sind es Touristen, für die die Türen der Kirche geöffnet werden. Und für Renato Schlegelmilch, der ist nämlich für uns reingegangen.
Es ist erstmal dunkel, wenn man reinkommt. Den Schlüssel gibt es von der Bistumsleitung im Büro am Marktplatz. Erst wird die Gittertür geöffnet, dann die Tür der Kapelle. Von außen merkt man kaum, dass sich hier eine Kirche versteckt. In der Kapelle mit ein paar Dutzend Stühlen müssen erstmal die ganzen Lampen für die Kirche eingeschaltet werden. Am Ende der Kapelle geht es dann rechts ab. Es wartet einer der beeindruckendsten Kirchenräume der ganzen Niederlande.
Wenn man durch diese Seitenkapelle kommt, sieht man erst noch nicht so ganz viel, aber dann, wie mehr man das Hauptteil der Kirche nähert, sieht man die ganz reiche Farben auf die Säulen und Wände, sehr viel Grün, sehr viele spezielle Mustern und Farben. Und wenn man dann wirklich im Hauptteil der Kirche ist, dreht man sich 90 Grad Richtung der Hauptaltar und dann ist man überwältigt von dieser ganzen Farbenreichtum.
Das sagt der Kirchenführer Edwin van den Berg. St. Willibrord erinnert vom Baustil ein wenig an den Kölner Dom. Das ist auch kein Zufall. Bei der Fertigstellung der Kirche Ende des 19. Jahrhunderts waren auch Architekten, Bauleute und Zimmerleute aus dem Rheinland beteiligt, die gerade den Kölner Dom fertiggestellt hatten. Gerade aber in der farblichen Gestaltung setzt die Kirche in Utrecht aber ganz andere Akzente. Säulen- und Deckengewölbe sind mit feinen Mustern in verschiedenen Farben versehen. Vorne stehen drei Altäre. Ein Altar ist dem heiligen Willibert geweiht, dem Patron der Kirche, einer Maria und einer dem Herzen Jesu. Ein prunkvolles Gebäude, obwohl man von der Straße nicht viel davon erahnt.
Es hat eine komische Seiteneingang. Von der Straße aus sieht man die Kirche kaum. Viele Utrechter kennen die Kirche auch nicht. Und wenn man dann von da innen kommt, dann ist das eine große Farbenreichtum.
Da die Zahl der Katholiken in Utrecht stetig zurückgeht, werden kaum noch Gottesdienste in dieser besonderen Kirche gefeiert. Jahrelang war sie komplett geschlossen und wurde nur für Touristengruppen geöffnet. Neuerdings hat sich eine Gemeinde der Piusbruderschaft der Kirche angenommen und betreut sie als Missionskirche. Deshalb wird hier nun jeden Sonntag der alte Ritus zelebriert, in Latein und mit dem Rücken zur Gemeinde. Da das einzige Angebot dieser Art in der drittgrößten Stadt der Niederlande ist, finden sich auch durchaus Menschen, die ihn mitfeiern. Zudem wird die Kirche hin und wieder für Konzerte genutzt. Außerhalb der Veranstaltungen und Gottesdienste gibt es aber nur bestimmte Zeiten, an denen die Kirche besucht werden kann.
Es ist für individuelle Besucher und Gruppen. Gruppen können auch auf Absprache kommen, aber auf jeden Fall ist die Kirche im Sommer, da gibt es in Utrecht ein Projekt Kerkekijken Utrecht, dann können Leute mehrere Kirchen gratis ansehen, Dienstag bis Samstag. Und außerhalb der Sommer ist diese Kirche auch jede Freitagmittag und die ganze Samstag ist die frei zu besuchen.
Jetzt wissen wir es. St. Willibrord in Utrecht, wann und wie man da reinkommt. Renato Schlegelmilch hat es uns erzählt. Wenn man an niederländische Produkte denkt, dann fallen vielen wohl als erstes der Käse ein und dann kommen auch schon die Tulpen. 2,3 Milliarden Tulpen sollen in diesem Jahr das Land verlassen. Die Hälfte davon kommt zu uns nach Deutschland. Wir sind Tulpenliebhaber. Kein Wunder, gibt es da Tulpen in allen Farben, einfach oder gefüllt, wild oder mit Duft. Und wo kann man sich einen Überblick verschaffen, was in Sachen Tulpen aktuell ist, was es alles Neues gibt und was vielleicht immer schon da war? Das ist auf dem Keukenhof südlich von Amsterdam. Der öffnet in der nächsten Woche seine Tore. Reden wir gleich drüber hier in Domradio Reisen. Ja, in Domradio Reisen sind wir ja heute in den Niederlanden unterwegs und da kommt man jetzt im Frühling an einem Thema nicht vorbei.
Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam.
Ja, wenn der Frühling kommt, dann kommen die Tulpen und die kann man sich natürlich in ganz besonderer Pracht und Fülle angucken auf dem Keukenhof südlich von Amsterdam. Da werden gerade noch die letzten Zwiebeln gehegt und sortiert und dann heißt es Bühne frei für die Tulpe.
Die Saison geht los am Donnerstag, den 23. März. Nur noch eine Woche und dann ist es bestimmt Frühling für uns.
Das hat in dieser Woche Annemarie Gerards, Pressesprecherin vom Keukenhof hier in Köln, erzählt. Sie war hier quasi, um die Saison zu eröffnen. Eine Saison, die in diesem Jahr was ganz Besonderes zu bieten hat.
Dass wir in ganz Holland das Thema Dutch Design Holland de Stijl haben. Und wir gehen auch darin mit. Unser Thema für dieses Jahr in Keukenhof ist auch Dutch Design. Und da haben wir ein ganz großes Blumenmosaik gepflanzt. Es sieht aus wie ein Mondrian-Gemälde, 20 bei 13 Quadratmeter mit 80.000 Schwebel- und Traubenhyazinthen. Und das sind dann wirklich die primäre Farbe wie Gelb, Rot, Blau. Und das blüht dann hoffentlich und ganze Saison.
Zwiebelblühe als Mondrian-Bild, warum nicht? Aber natürlich kommen nicht nur Kunst, sondern auch Blumenliebhaber auf ihre Kosten, die sich einfach an den Tulpen freuen möchten. Und da gibt es natürlich Raritäten im Keukenhof, die man nicht überall zu sehen bekommt.
Es ist eigentlich immer so, dass der Züchter bei uns seine neue Sorte oder seine beste Sorte tonen möchte. Das bedeutet auch, dass es bei uns sehr viele Sorten gibt, die man noch nicht kaufen kann und die man nur im Keukenhof bewundern kann.
Das sagt Annemarie Gerards vom Keukenhof. Sie war in dieser Woche in Köln, um Blumenliebhaber für die Tulpen zu begeistern und auf einen Besuch einzuladen. Am 23. März, also nächste Woche Donnerstag, geht die Saison im Keukenhof los. Und dann können Sie sich alles rund ums Thema Tulpen angucken, noch bis zum 21. Mai. So, in der letzten halben Stunde von Domradio Reisen machen wir uns auf nach Rom. Wir stellen Ihnen in den nächsten Wochen immer mal wieder Orte, Eigenheiten der Stadt vor und damit bereiten wir Sie so langsam vor, weil Sie dann nämlich auch hinfahren können. Und zwar so.
Es ist eine Premiere. Der Multimediasender domradio.de begleitet Sie nach Rom. Für eine Woche im September laden wir Sie herzlich ein zu einer gemeinsamen Reise in die ewige Stadt. Mit uns sehen Sie Rom, wie Sie es noch nie gesehen haben. Für domradio.de Geschäftsführer Hermann Josef Johanns gibt es mindestens 3 gute Gründe, mit dabei zu sein.
Weil wir erstens tolle Persönlichkeiten dort erleben werden, zweitens an Orte kommen, wo man nicht alle Tage hinkommt und drittens werden wir die Wiener Philharmoniker in Rom erleben.
Nutzen Sie Ihren guten Draht nach oben und entdecken Sie gemeinsam mit Vertretern unseres Redaktionsteams Rom und den Vatikan ganz neu. Domradio.de, denn alle Wege führen nach Rom. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Informationen und Buchung unter domradio.de/rom oder 0221 258860.
Genau, Orte, wo man sonst nicht so hinkommt, die können Sie auf der Domradio-Hörerreise kennenlernen oder hier natürlich bei uns in Domradio Reisen. Wir nehmen Sie nämlich gleich mit zu einem ganz besonderen Fleckchen im Vatikan. Im September geht's auf Hörerreise nach Rom. Sie haben es ja gerade gehört und haben wir schon mal unseren Renato Schlegelmilch hingeschickt und der hat sich umgeguckt und Geschichten gesammelt in der ewigen Stadt. Da war er natürlich auch im Vatikan unterwegs, in den kommt man ja nicht so leicht rein. Hohe Mauern und Zäune riegeln den kleinsten Stadt der Welt ab. Umso mehr fragt man sich ja, was passiert denn da eigentlich hinter den Mauern? Wie geht's denn zu im Land von Papst Franziskus? Ja, und was nur wenige wissen, man kann als ganz normaler Mensch tatsächlich den Vatikan einfach so betreten. Einzige Bedingung, man spricht Deutsch. Renato Schlegelmilch hat für uns den deutschen Friedhof im Vatikan besucht.
Es ist eine braune Sandsteinmauer mit einer kleinen, unscheinbaren Tür in der Mitte. Der Campo Santo Teutonico, direkt gegenüber vom Petersdom, zieht nicht viel Aufmerksamkeit auf sich. Man könnte ihn fast übersehen, würden nicht alle paar Minuten Touristen hier ein- und ausgehen. Etwas ungewöhnlich für eine Einrichtung im Vatikan. Betritt man den kleinen quadratischen Hof, bekommt man als allererstes den Eindruck, in einem mediterranen Prachtgarten zu sein. Erst auf den zweiten Blick fallen die unzähligen Grabplatten am Boden und in den Wänden auf. Hier liegen die Mitglieder der Erzbruderschaft begraben, die den Hof betreut und verwaltet. Deren Rektor ist Hans-Peter Fischer.
Ich sage immer, wir treten gleichsam in einen Paradiesgarten ein, wenn wir in den Friedhof kommen. Auf welchem Friedhof wachsen schon Orangenbäume oder die wunderschönen Zypressen? In einem wunderschönen Zypressenbaum wächst aktuell, da ist der Samen gefallen, von einer Palme.
Die Tradition des Friedhofs reicht zurück bis ins 8. Jahrhundert nach Christus. Karl der Große soll ihn bei seinem ersten Besuch in Rom hier angelegt haben. Seitdem kann den Friedhof jeder Pilger deutscher oder flämischer Herkunft besuchen. Deutsch heißt hier aber nicht gleich Deutsch.
Wir sind nicht deutsch-national, sondern die Gemeinschaft, die eben dieses Territorium behütet und ja, hegt, ist eine Gemeinschaft eben von Frauen und Männern aus dem deutschsprachigen Kulturkreis.
Also auch Österreicher, Schweizer oder Menschen aus Südtirol. Alle sie liegen hier auf diesem Friedhof begraben. Der Mittelgang, der auch aus Grabplatten besteht, wird rechts und links von Palmen eingerahmt. Vier große Statuen stehen an den äußeren Ecken des Hofes. Und überall verteilt auf den Grabplatten liegen Blumensträuße oder stehen Kerzen, die Angehörige oder Pilger hier zurückgelassen haben. Angrenzend an den Friedhof findet sich ein Gebäude, das für die Touristen verschlossen bleibt, das Collegium Teutonicum.
Überwiegend wohnen bei uns geweihte Priester, die zu einem Aufbaustudium von ihren Bischöfen, von ihren Ordensoberen, von ihren Gemeinschaften nach Rom entsandt werden. Und wir haben, und das ist ein Reichtum, immer wieder auch Gäste. Also insofern sind wir eine sehr, sehr bunte Gemeinschaft.
25 Priester, die in Deutschland Leitungsfunktionen in der Kirche übernehmen sollen, wohnen im Kollegium. Ein altes, ehrwürdiges Herrenhaus, an dem man an allen Ecken Überbleibsel aus der Antike entdeckt. Das Herz des Komplexes ist für die Bewohner, wie auch für viele Pilger, die Kapelle zur schmerzhaften Mutter Gottes. Hier finden täglich Gottesdienste in deutscher Sprache statt. Immer wieder sieht man hier auch deutsche Bischöfe oder Kurienkardinäle in der Messe.
Wir wollen die deutschsprachige Kultur auch hier in Rom pflegen. Und sie wird auch sehr geschätzt von den Deutschrömern. Wir haben eine sehr schöne Liturgie, eine reiche Liturgie.
Und die
eine Liturgie, die seinerzeit auch Kurienkardinal Josef Ratzinger sehr geschätzt hat. Der spätere Papst Benedikt XVI. War gern gesehener Gast im Campo Santo Teutonico.
Ja, ein Friedhof, der sogar ein Paradies ist. Es stehen die Bäume, da ein Orangenbaum, der immer seine Früchte trägt, Papyrus wächst und viele andere Dinge, sodass man gar nicht den Eindruck des Friedhofs, sondern eben des Paradieses hat. Das finde ich sehr schön, dass der Ort des Sterbens doch zugleich ein Ort der Auferstehung, des Lebens und der Hoffnung ist.
Ein Ort zum Kraftschöpfen inmitten der Hektik von Rom. Für den Pilger, für den Priester und selbst für den späteren Papst.
Wer doch mal was. Renato Stegelmilch hat uns erklärt, wie er sie auch als ganz normaler Mensch in den Vatikan reinkommen. Und noch ein Tipp, lassen Sie sich beim Verlassen des Geländes ordentlich Zeit. Gucken Sie auch mal nach rechts und links, denn im Nachbarhaus, da wohnt nämlich Papst Franziskus. Ja, Domradio Reisen geht so langsam zu Ende, aber eine Sache, die wollte ich Ihnen noch über die Holländer erzählen. Die krümmen nämlich die Holländer ihre Zehen beim Laufen. Ist kein Quatsch, zumindest diejenigen, die die traditionellen Holzschuhe tragen, die Klumpen in ländlichen Regionen, da werden die durchaus noch genommen. Der Trick dabei ist, die Zehe so zu krümmen, dass der Schuh nicht vom Fuß fällt. Klingt unbequem. Ist es wahrscheinlich auch, aber angeblich gewöhnt man sich dran. So, und damit ist jetzt für mich Schluss. Ich danke Ihnen sehr fürs Mitreisen und freue mich auf ein nächstes Mal. Tschüss, sagt Heike Sikoni. Machen Sie es gut.